Wir sind im Hebräerbrief, Kapitel 11. Und wir sind in Vers 32 angelangt, nachdem wir uns viel Zeit genommen haben, die einzelnen Glaubenszeugen uns hier anzuschauen und ihr Zeugnis, kommen wir jetzt zum Abschluss des Ganzen. Der Schreiber sagt, was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte. Wahrscheinlich ist es weniger die Zeit als das teure Papyrus, was ihm Probleme gemacht hat. Wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Er hat hier von vielen Geschwistern aus dem Alten Testament erzählt, einfach nochmal hingewiesen auf die verschiedenen Geschichten, auf die verschiedenen Personen des Alten Testamentes und ihre Geschichte mit Gott, ihre Glaubensgeschichte, wie sie geglaubt haben und was sie durch den Glauben erlebt haben mit Gott, was der Glaube in ihnen gewirkt hat. Wohin der Glaube sie geführt hat, was der Glaube sie hat tun lassen. Viele verschiedene, ganz verschiedene Dinge. Und das Interessante ist eben zu sehen, diese verschiedenen Leute hier, wie auf einer Perlenkette aufgereiht sind, eine Perle nach der anderen und alle sehen total unterschiedlich aus. Ihr Leben ist ein völlig unterschiedliches, sie haben zu unterschiedlichen Zeiten gelebt, völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht und dennoch eint sie alle der Glaube an den einen Gott, den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der Noah durch die Flut hindurch gerettet hat, der Gott, der sich Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennt, der Gott, der das Volk Israel aus Ägypten durch Mose befreit hat. Der Gott, der dann auch später seinem Volk treu geblieben ist, wie wir das hier jetzt sehen, die verschiedenen Glaubenshelden durch die Zeiten hindurch. Immer wieder, jede Generation, in jeder Generation gibt es Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen und deswegen ein Zeugnis haben. Über die Zeit hinweg, weil dieser Gott durch die Zeiten hinweg treu ist. Und er ruft immer wieder Menschen in jeder Generation heraus. Und wenn es eben nur 8 sind, wie bei Noah, immer wieder ruft er Menschen heraus und sie setzen ihr Vertrauen auf ihn, auf den Ruf. Sie hören auf den Ruf und lassen sich auf Gott ein und erleben gewaltige Dinge mit ihm durch den Glauben. Und dieser Glaube ist das, was sie eint, was sie eins macht, wodurch sie Gemeinschaft haben mit Gott. Durch das Vertrauen haben wir Gemeinschaft mit Gott. Du hast keine Gemeinschaft mit einem Menschen, wenn du ihm nicht vertraust. Wenn du ihm nicht vertraust, dann ist da eine Mauer zwischen Menschen. Erst wenn du dein Herz öffnest, wenn du vertraust, erlebst du Gemeinschaft. Gemeinschaft, wie Gott sie gedacht hat. Und zu dieser Gemeinschaft hat er uns berufen. Das ist sein Ziel, Gemeinschaft. Darum geht es, Koinonia. Nichts anderes. Die Gemeinschaft mit Gott. Dazu hat er uns geschaffen. Da hinein will er uns führen. Und diese Gemeinschaft haben wir durch Vertrauen, durch Glauben. Durch den Glauben an ihn haben wir diese Gemeinschaft. Und durch den Glauben haben wir nicht nur Gemeinschaft mit ihm, sondern auch miteinander. Über die Generationen hinweg. Diese Leute, die hier aufgezählt worden sind, das sind alles Leute, die zu dieser Gemeinschaft gehören. Die in der Gemeinschaft mit Gott gelebt haben und auch immer noch in der Gemeinschaft mit Gott leben. Wir gehören auch dazu, wenn wir in diesem Glauben leben und in diesem Glauben bleiben. Und das ist das ganze Sinn dieses Hebräerbriefs, dieses Kapitel 11 ist, die uns darauf hinzuweisen, dass wir unsere Zuversicht, wie es in Kapitel 10, Vers 35 steht, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Werft den Glauben nicht weg. Werft euer Vertrauen auf Gott nicht weg. Lasst euch nicht verführen durch die Bedrängnis, durch Anfechtung. Lasst euch nicht verführen, euer Vertrauen auf etwas anderes zu setzen, sondern setzt euer Vertrauen auf Gott allein. Und dann sagt er, das ist alles nicht so einfach. Wir gehen durch Bedrängnisse. Wir sind schon durch Bedrängnisse gegangen. Wir werden immer wieder durch Bedrängnisse gehen. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Der Glaube führt uns dazu, den Willen Gottes zu suchen. Durch den Glauben lernen wir Gott kennen. Dadurch, dass wir ihm vertrauen, in einer vertrauensvollen Gemeinschaft, Beziehung mit ihm leben, lernen wir Gott kennen, lernen seinen Willen kennen, lernen auch diesem Willen Gottes zu vertrauen. Und dann tun wir das, was er sagt. Obwohl sich das völlig bescheuert anhört, obwohl die Welt was ganz anderes predigt, vertrauen wir da drauf. Wir sagen, Gott ist vertrauenswürdig. Jesus Christus, sein Sohn, der uns den Vater gezeigt hat, er ist vertrauenswürdig. Er sagt mir, dass ich meine Feinde lieben soll, okay, dann mache ich das. Er sagt mir, dass ich die andere Wange hinhalten soll, okay, dann mache ich das, ich vertraue ihm. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es selber getan. Und dann will er uns eben in diesem Kapitel 11 aufzeigen, in der Vergangenheit haben schon so viele Menschen ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und sie sind nicht enttäuscht worden, sie sind belohnt worden. Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Er ist vertrauenswürdig. Du kannst dir das hier durchlesen, du kannst dir das ganze Buch durchlesen. Du kannst darüber hinaus noch Bücher en masse aus der Vergangenheit, aus der Geschichte lesen und lesen und lesen und dir Zeugnisse anhören. Du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst... Das ist so spannend. Hier am Samstag war hier Frauenfrühstück, da haben hier zwei Mädels hier aus ihrem Leben erzählt, das war doch cool, oder nicht? Also ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe nur gehört, dass es cool war. Zu hören, echt eine ganz andere Geschichte. Das ist nicht deine Geschichte, Becky. Aber Elenas Geschichte ist doch krass, Mann, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wie treu er ist. Aber du hast auch deine Geschichte. Jeder haben unsere Geschichte, was Gott in unserem Leben getan hat. Und das ist so ermutigend, das miteinander zu teilen, weil wir sehen, okay, wir haben manchmal Phasen, wo wir uns fragen, wo ist Gott? Was passiert mit mir? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Und dann hörst du diese Storys und dann denkst du, ja, nee, was soll denn dieser ganze Scheiß, alles, was mich irgendwie wegzieht, was mich verunsichert in meinem Glauben, in meinem Vertrauen. Ey, ich setze doch lieber mein Vertrauen auf Gott. Das lohnt sich. Und so sagt er hier einfach nur, lest doch selber nach, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Und auch da sehen wir wieder, ey Mann, diese Helden, Glaubenshelden, wir haben es ja gesehen, als wir sie durchgekaut haben, die einzelnen Stationen hier, haben wir ja gesehen, Mann, hier geht es nicht um irgendwelche Heroes, wo du dann sagen kannst, wo du dann hinterher dann sagst, oh nein, das sind so hier die großen Helden und ich bin aber so ein kleines Licht und ich kann sowas nicht erleben mit Gott. Das sind alles auch Versager, die haben ihre Schwächen und ihr Glaube zeigt sich auch mittendrin in ihrer Schwäche, in Niederlagen. Mittendrin zeigt sich ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Gott und die Treue Gottes vor allen Dingen. Und so auch hier diese Leute, die hier aufgezählt werden, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel. Über David haben wir die letzten Wochen gehört, über sein Versagen. Wenn du dir die Geschichte von Simson durchliest, dann denkst du auch, also das ist ein Glaubensheld? Ich weiß ja nicht. Das ist alles andere. Das ist ein Glaubensheld. Oder Jephtha, ist auch so ein komischer Typ, ey. Lest es selber nach, wir werden es heute nicht durchgucken. Aber sie werden hier aufgeführt und Gott sieht sie mit anderen Augen. Gott sieht dich mit anderen Augen. Weißt du, er sieht dich als gereinigtes Kind Gottes, geheiligt und gereinigt durch das Blut Jesu Christi. All deine Schwächen, all deine Fehler, dein Misstrauen, deine Ängste, deine Sünde sind weggewaschen durch das Blut Christi. Weißt du, so wie hier die Leute hier stehen in der Hall of Faith, wie John Corson sagen würde, in der Halle des Glaubens, nicht des Ruhmes, der Halle des Glaubens, so steht dein Name dort auch. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, sagt Jesus. Darüber können wir uns freuen. Und zwar sind sie nicht angeschrieben, na, auf dieser Seite, weiß nicht, als Lehrer, es gibt ja immer so, in der Schule hast du dann ja immer, ne, wenn irgendwer stört, dann wird der Name dran geschrieben. Und dann, wenn dann noch ein Strich hinterkommt, dann kriegt er irgendwie eine extra Aufgabe oder so. So, dein Name ist nicht dran geschrieben, um zu zeigen, also dieser ist ja nun besonders schlimm irgendwie, ne? Nein. Dieser, auch dieser ist mein Kind. Dieser ist mein Kind. Mein geliebtes Kind. Berufen zur Gemeinschaft in Ewigkeit mit mir. Auch Gideon, auch Barak, auch Simson, auch Jephtha, David und Samuel. Genauso wie Rahab, die Hure. Oder die Israeliten, die Ängstlichen. Mose, der Mörder. Isaak, Jakob, der Betrüger. Abraham, der Fleischliche. Aber sie sind natürlich gesegnet und erlöst und errettet aufgrund ihres Glaubens, nicht aufgrund ihres Versagens. Das Versagen wird hier nicht mehr, des Versagens wird nicht mehr gedacht. Gott hat sich entschieden. Es gibt diesen schönen Vers, wo Gott sagt, ihrer Sünden gedenke ich nicht mehr. Weißt du, wir sind manchmal ausgeliefert unserer Erinnerung. Da kommen Gedanken einfach, schießen rein. Du kannst manchmal das einfach nicht ausblenden, was in der Vergangenheit gewesen ist. Aber Gott kann das. Er kann sich entscheiden. Und er hat sich entschieden. Ich denke da nicht mehr dran. Ich erinnere mich und dich nicht mehr daran. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Die, und jetzt zählt er nochmal auf, so zusammenfassend, was der Glaube alles, er führt einfach jetzt nochmal ganz viele Punkte auf, was der Glaube, wozu der Glaube das Vertrauen in Gott Menschen geführt hat. Was haben sie alles getan? Sie haben Königreiche, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Wir sehen hier diese lange Aufzählung und wir sehen einen klaren Bruch in Vers 35. Und wir sind da schon mal drauf eingegangen, ganz am Anfang, als wir über Abel und Henoch gesprochen haben, dieser Gegensatz, was der Glaube im Leben von Menschen bewirkt. Und hier, ich will deswegen auch nicht zu lange jetzt darauf eingehen, aber wir gehen hier nochmal kurz darauf ein. Hier ist eine Reihe von Dingen aufgezählt, die uns zeigt, dass der Glaube Menschen dazu befähigt, zu überwinden, machtvolle Taten zu tun, Königreiche zu bezwingen, durch den Glauben ist ein David dem Herr vorangezogen und hat Königreiche bezwungen. Der Glaube führt uns dazu, gegen Mächte der Finsternis siegreich zu sein. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt der Epheser 6, sondern er ist gegen die Mächte und Finsternis dieser Welt gerichtet. Und Geschwister, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es immer noch so. Ich kenne diese Stelle, ich weiß darum, um den geistlichen Kampf, der in dieser Welt stattfindet. Und dennoch falle ich viel zu oft da rein und vergesse es. Und führe meine Auseinandersetzung auf einer weltlichen Ebene. Setze mich mit Menschen auseinander und nicht mit den Mächten dieser Finsternis. Zu selten bin ich so wie Epheser, wir können noch einmal Epheser aufschlagen, Epheser 6. Wenn es um diesen geistlichen Kampf geht, diesen Krieg, wo es darum geht, Königreiche zu bezwingen, Mächte zu bezwingen, sagt Paulus in Kapitel 6, Vers 10 vom Epheserbrief, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark. Das war auch im Hebräerbrief genannt. Schwache wurden durch den Glauben stark. Dieses Wort schwach kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden und hat unterschiedliche Bedeutung. Es kann bedeuten, jemand, der krank ist. Ein Schwacher ist jemand, der krank ist, körperlich schwach, geschwächt. Kann auch jemand sein, der seelisch geschwächt ist. In seiner Seele angegriffen, niedergedrückt. Ein Mensch, der schwach ist in seinem Charakter. Ein Mensch, der schwach ist in seinem Glauben. Ein Schwacher. Und Paulus sagt uns, werdet stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Dir wird hier nicht gesagt, Gott sagt nicht zu dir, sei mal stark. Reiß dich mal zusammen, beiß mal die Zähne zusammen, Junge. Kann doch nicht sein, dass du so ein Schwächling bist. Gott sagt, ich bin stark. Deswegen verlass dich auf mich. Vertraue mir. Durch den Glauben wirst du stark im Herrn. Durch Vertrauen, indem du dein Vertrauen neu auf ihn setzt. Indem du sagst, ja, ich weiß, dass ich es nicht hinkriege. Also, lass ich dich machen, denn du bist der mächtige, große Gott. Ich weiß, dass ich es wieder verhaue, wenn ich es aus eigener, von mir selber versuche hinzukriegen. Ich bitte dich, Herr, hilf du mir. Wie werde ich stark in dem Herrn und in der Macht in seiner Stärke? Der Weg ist Gebet. Ich bete einfach. Wir sehen das bei David. David war ein Beter. Er hat Königreiche bezwungen. Warum? Weil er ein Beter war. Er ist stark geworden durch das Gebet, indem er immer wieder seine Klage vor Gott ausgeschüttet hat. Seine Not, seine Bedrängnis, seine Unfähigkeit, seine Sünde. Er hat das immer wieder vor Gott ausgebreitet. Er hat es nicht nur ausgebreitet, er hat es ihm gegeben. Er hat es auf ihn geworfen. Er hat es losgelassen und Gott überlassen. Das hat ihm leicht gemacht. Das ist das, was Jesus sagt. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist der Ruf Gottes. Wie wirst du stark? Indem du die Lasten, die dir viel zu schwer sind, indem du dir sie wegnehmen lässt von Gott. Das tust du im Gebet. Und du wirst stark in der Macht seiner Stärke, indem du dich erfüllen lässt mit dem Heiligen Geist, indem du dich ausstreckst und bittest um Kraft, auch im Gebet. Aber du wirst auch stark durch sein Wort. Sein Wort ist Kraft für dich. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Du weißt, wogegen dein Kampf gerichtet ist. Königreiche, Mächte der Finsternis, der Fürst dieser Welt versucht zu kämpfen gegen dich, gegen uns, gegen Gott und seine Gemeinde. Und er ist besiegt am Kreuz. Er weiß, dass er nichts ausrichten kann, wenn wir in seiner Stärke wandeln, in seiner Macht angetan mit seiner Waffenrüstung. Deswegen versucht er uns immer so einzulullen, dass wir das nicht checken, dass er da ist und dass er uns angreift. Du wirst ein Überwinder, ein mächtiger Kämpfer, wenn du das vor Augen hast, wenn dir das klar ist und wenn du mit den geistlichen Waffen betest, Waffen kämpfst, die Gott dir gegeben hat. Zuallererst und vor allen Dingen das Gebet, auch das Wort Gottes als das Schwert des Geistes und all die anderen Dinge, die hier aufgezählt werden, das will ich jetzt nicht mit euch im Einzelnen durchgehen, könnt ihr selber nochmal nachlesen, die Waffenrüstung Gottes. Der Glaube befähigt uns dazu, das Vertrauen in ihn mächtig zu kämpfen, ein mächtiger Streiter zu sein und zu überwinden. Was sagt der Hebräerbrief noch? Er sagt, Gerechtigkeit wirken. Weißt du, nicht einfach nur drauf losleben und um sich selber kreisen, um seinen eigenen Bauch, sondern Gerechtigkeit wirken. Durch das Vertrauen in Gott bleibt der Samariter stehen und lässt die Not dieses Fremden an sein Herz heran und wirkt Gerechtigkeit. Du lässt alle deine Pläne links liegen. All das, was so wichtig ist in deinem Leben, wird plötzlich nebensächlich. Plötzlich geht es darum, dass Gerechtigkeit geschieht in dieser Welt und dass du gerecht handelst. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das, worum ihr euch ständig dreht, Essen, Trinken, Anziehen, was weiß ich, ne? Job, Wohnung, Heizkosten, was weiß ich. Das wird euch zufallen. Gott wird sich darum kümmern. Vertrau doch bitte diesem Wort. Dann wirst du das hier erleben. Dann wirst du erleben, wie Gerechtigkeit aus deinem Leben herausfließt. Wo du eigentlich unfähig, wo ich unfähig zu bin. Ich bin so mit mir selbst beschäftigt. Aber ich kann mich im Vertrauen auf Gott selbst vergessen und mich völlig einlassen auf die Not dieser Welt. Das wirkt der Glaube, dass du gerecht handelst. Wenn du Veränderung in deinem Leben haben willst, dann setz dein Vertrauen auf Gott. Lass deine Sorge los. Lass Gott sich darum kümmern. Und wende dich dieser Welt zu. Mit Jesus zusammen. Jesus hat sich dieser Welt zugewandt, hat gesagt, ich bin gekommen, um alles zu erfüllen. Er hat die Gerechtigkeit alles erfüllt. Er ist der Gerechte. Am Kreuz, der Hauptmann hat gesagt, dieser war ein Gerechter. Und die Gläubigen werden auch die Gerechten genannt. Warum? Weil sie gerechtfertigt sind durch Jesu Gerechtigkeit, weil wir die Gerechtigkeit Jesu geschenkt bekommen haben. Aber nicht, um dann weiter ein ungerechtes Leben zu führen, Geschwister, sondern befreit zu sein, selber Gerechtigkeit zu wirken. Aber aus uns heraus können wir das nicht. Da ist nichts, was Gerechtigkeit wirkt. kann nur Gott tun in uns, durch seinen Geist. Und deswegen, der Glaube führt dazu, dass wir Gerechtigkeit wirken. Wenn du Hunger und Durst nach Gerechtigkeit hast, wie Jesus das gesagt hat, wir als Jünger Jesu, wir sind doch die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Und viele andere Menschen sind draußen, die sehnen sich auch nach Gerechtigkeit. Aber du kannst mehr haben als diesen Hunger und Durst. Du kannst tatsächlich ein Licht in dieser Welt sein, wie Jesus da sagt in der Bergpredigt. Was ist das Licht dieser Welt? Du wirkst. Die Menschen sehen deine guten Werke und preisen dich, nein, deinen Vater im Himmel. Weil diese gerechten Taten, diese guten Taten nicht aus dir heraus produziert sind, sondern durch Jesus Christus, der in dein Leben gekommen ist, der dich gerufen hat, der dir seinen Geist gegeben hat, der dich befreit hat von dem Kreisen um dich selbst. Ihm allein gebührt die Ehre, wenn du Gutes und Gerechtes wirkst in dieser Welt. Okay. Was tut der Glaube noch? Verheißungen erlangen. Durch den Glauben erlangen wir Verheißungen. Gott hat uns Verheißungen gemacht und im Vertrauen, Jesus sagt, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ihr habt das Erbetene schon. Das erleben wir. Wenn wir im Glauben beten, dass wir so eine Gewissheit im Herzen haben darüber, dass wir uns sicher sind, ja, Gott hört mein Gebet und er wird es tun. Und es macht uns ruhig. Verheißungen erlangen. Du wirst sie nicht im Unglauben erlangen. Wenn du Gott misstraust über seine Verheißungen, dann musst du dich nicht wundern, dass du nichts bekommst am Ende. Oder wenn du die Verheißung Gottes nur erstrebst, weil du sie fleischlich erstrebst, weil du sie, wie Jakobus so schön sagt, in deiner Lust vergeuden willst, letztendlich getrieben von deiner Begierde bist, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nichts empfängst. Aber wenn du im Glauben bittest, wenn du im Glauben die Verheißung Gottes annimmst, dann wirst du sie empfangen, dann wirst du sie erlangen, sagt uns hier der Hebräerbrief. Wichtig ist zu sehen, dass er das nicht als Gesetz aufstellt, wie einige das dann als Gesetz aufstellen. Wenn du bestimmte Verheißungen nicht erlangst, dann liegt es daran, dass du nicht genügend oder richtig geglaubt hast. Das sagt der Hebräerbrief nicht. Warum nicht? Weil er nämlich auch das Gegenteil sagt. Guck doch mal weiter unten. Steht doch in Vers 39. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißungen nicht erlangt. Sie sind Männer und Frauen des Glaubens. Aber sie haben bestimmte Verheißungen. Abraham hat bestimmte Verheißungen nicht erlangt in diesem Leben. Ist er deswegen ungläubiger oder hat er zu wenig geglaubt? Nein. Das Wort ist ganz simpel. Es sagt uns, durch den Glauben erlangst du Verheißungen. Wenn du Verheißungen nicht erlangst, liegt das aber nicht unbedingt daran, dass du nicht genügend geglaubt hast. Es kann sein, aber es muss nicht. Es kann auch sein, dass der Plan Gottes ein anderer ist für dein Leben. Okay. Weiter geht es. Der Löwen Rachen verstopfen. Jawohl. Was ist denn dieser Löwe, der brüllende Löwe, der umhergeht, der Teufel, der uns versucht einzuschüchtern? Wir kennen diese wunderbare Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Ja, haben wir alle, ja, die schon mal, was weiß ich, Leute, die ja hier in der Gemeinde groß geworden seid, im Kindergottesdienst, ne, war mal eine der beliebtesten Geschichten, ne, die Kinder. Der Löwengrube, gibt es ja so ein tolles Bilderbuch irgendwie so. Da wird das so richtig schön dargestellt, wie die Löwen so, ne, wie da in der Löwengrube hocken und irgendwie die Mikrobe haben. Ne, und wie Gottes Engel aber ihren Rachen verstopft. Und durch den Glauben kannst du der Löwenrachen verstopfen. Und das ist dieser brüllende Löwe, der umherzieht und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht durch den Glauben, sagt Petrus. 1. Petrus 5, gucken wir mal schnell rein. Und ich finde es immer wieder interessant, bei diesen Versen hier in 1. Petrus 5, den Zusammenhang zu sehen. Demütigt euch, in Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Also sich anvertrauen, sich fallen lassen in Gottes Hand. Sich demütigen heißt auch seinen Stolz loslassen, sich wirklich seiner Führung anzuvertrauen, seiner Versorgung. Nicht dagegen aufzubegehren und zu meinen, ich muss es irgendwie selber regeln. Das wird hier auch bestätigt in Vers 7, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das ist die Art und Weise, wie du dich demütigst, indem du Gott für dich sorgen lässt. Indem du deine Angst loslässt und ihm vertraust. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Gott, die mächtige Hand Gottes. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Du bist nicht der Einzige, der mit Widerstand, mit diesen Widersacher zu tun hat. Wir haben das alle zusammen. Du brauchst nicht zu denken, oh Mann, ich bin der Einzige, der hier irgendwie zu kämpfen hat. Nein, wir haben das alle. Und Jakobus macht uns eine tolle Zusage. Einfach als Ergänzung dazu, zu diesem brüllenden Löwen, dem wir widerstehen. Und da sagt Jakobus in Jakobus 4, auch er spricht davon, dass wir uns demütigen sollen. Unterwerft euch nun Gott in Vers 7, 4, Vers 7, Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Durch den Glauben verstopfst du dem Widersacher das Maul mit seinen ewigen Lügen. Seinen ständigen Beeinflussen und dich irgendwie fertig machen wollen, dich irgendwie ständig verführen wollen, bla 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 bla. Halt's Maul, Teufel. Luther war so schön, knackig immer in dieser Sache. Halt's Maul. Ich kenne dich schon. Hast du mal nicht irgendwas Neues mal? Fällt dir nicht mal irgendwas Neues ein? Ja, ich habe einen mächtigen Gott, du kannst mir sonst was. Du hast schon verloren. Jesus hat den Sieg errungen. Durch den Glauben verstopfst du den Rachen des Löwen, des Feuers Kraft auslöschten. Des Feuers Kraft auslöschten. Das sind die feurigen Pfeile des Bösen, Epheser 5 auch, ne? Dieses Bild zeigt uns Paulus auch in Epheser 5. Die feurigen Pfeile des Bösen durch den Schild des Glaubens. Durch den Schild des Glaubens ausgelöscht. Wie mache ich das? Ich glaube, das hat hier viel damit zu tun mit dem geistlichen Kampf, mit Gebet. Es hat was auch... Wisst ihr, Gebet ist ja nicht nur, dass ich sage, bitte Gott und danke Gott, sondern Gebet, ein Wirken in die geistliche Welt hinein, kann auch in Form eines Bekenntnisses stattfinden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an seinen Sohn Jesus Christus, der mich erlöst und errettet hat, der am Kreuz von Golgatha der Schlange den Kopf zertreten hat. Indem ich Lieder singe, kann ich das auch. Ne? I believe in Jesus. I believe he is the Son of God. I believe he died and rose again. I believe he paid for us all. I believe that he's here now. Gut, die Feuerkraft auslöschen. Das Schwert des Schärfe entgingen aus der Schwachheit Kraft gewonnen. Das Schwert des Schärfe entgingen heißt, sie erlebten Befreiung im Glauben. Durch den Glauben, das ist doch eine tolle Geschichte, wie Paulus, wie Petrus durch das Schärfe, durch die Schärfe des Schwertes niedergemacht werden sollte. Und dann saß er da im Gefängnis und konnte schlafen im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Konnte er schlafen da. Er hat nichts gemacht. Er ist im Glauben ruhig geworden. Im Vertrauen ist er ruhig geworden. Was hat ihn so ruhig gemacht? Ich glaube ganz stark, dass es wenig sein eigener Glaube war, sondern dass es ganz viel der Glaube seiner Geschwister war, die zu Hause gesessen haben und gebetet haben für ihn. Die ganze Nacht durch. Gefleht und gebetet haben. Das hat den Glauben von Petrus gestärkt und ihn ruhig gemacht, ihm den Frieden gebracht. Er war total aufgewühlt, sicherlich, am Abend im Gefängnis. Wusste genau, was mit seinem Bruder Jakobus, mit dem geschehen war, wie sie ihn hingerichtet hatten. Dann saß er da im Gefängnis und wusste, morgen geht's, bin ich dran. Morgen bin ich dran. Und obwohl er gesehen hat oder mitbekommen hat, wie Jesus gekreuzigt wurde, aber dass er auch auferstanden ist, obwohl er das erlebt hat, dennoch war er Mensch, ganz normal, so wie du und ich, mit allen Schwächen, mit allen Ängsten. Und selbst wenn du mächtige Dinge mit Gott erlebt hast, du hast doch wahrscheinlich schon mächtige Dinge mit Gott erlebt. Rutsche doch immer wieder in die Situation rein, wenn sich eine neue Herausforderung dir stellt, dass du wieder das Bibbern kriegst. Und denkst, hoffentlich hilft Gott hier irgendwie raus. Und du denkst, vielleicht fällt es dir ein, ja, Gott hat mir ja schon mal geholfen, aber es ist so weit weg. Es ist so lange her, es ist so weit weg. Es ist nicht präsent. Aber dann ist er ruhig geworden. So dass er schlafen konnte, mittendrin im Gefängnis. Und das, ich glaube ganz stark, dass es mit dem Glauben der Geschwister zu tun hatte, die für ihn im Glauben gebetet haben. Also, das heißt hier, das Schwert des Schärfe entgehen durch den Glauben, heißt nicht immer, dass wir die Mächtigen sind, wie wir das auch bei den vorherigen, bei diesen Beispielen gelesen haben. Durch den Glauben, was die Männer und Frauen da alles gemacht haben. Das war nicht unbedingt immer ihr eigener großartiger Glaube. Es ist auch der Glaube der Geschwister, die einen durchträgt. Das Vertrauen der Geschwister in Gott, die einen durchtragen und hier entfliehen lassen. Aus der Schwachheit Kraft gewannen. Das haben wir, lesen wir ganz viel in den Evangelien wie, und auch in der Apostelgeschichte. Wie da ein Schwacher, ein Gebrechlicher sitzt und das Wort des Paulus hört von Jesus, dem Erlöser, dem Erretter, und anfängt zu glauben. Und Paulus sieht diesen Glauben in ihm und er sagt, komm, steh auf. Er steht auf, sein Körper wird stark durch das Vertrauen. Haben wir immer wieder erlebt, erleben wir immer wieder, der Glaube heilt Menschen. Durch den Glauben werden Menschen geheilt. Jesus hat das gesagt. Dein Glaube hat dich gerettet. Er hat dich stark gemacht. Er hat dich geheilt. Wie geht's hier weiter? Aus Schwachheit Kraft gewonnen. Im Kampf stark wurden. Plötzlich Kraft bekommen, mittendrin im Kampf. Der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Auch da geht es eigentlich um Geschichten, was weiß ich, das erinnert an die Geschichten von Elia und Elisa. Was haben diese Frauen für einen Glauben gehabt? Keinen! Die Witwe in Zarephat hat Elia fertig gemacht. Du bist in unser Haus gekommen, nur um mir meinen Sohn zu nehmen. Sie hat ihn angeklagt und Vorwürfe gemacht. Was für ein Glaubenszeugnis. Durch Glauben haben Frauen ihre Toten lebendig durch Auferstehung wiederbekommen. Sie erhielt ihn wieder und hat Gott gelobt und gepriesen. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Hier guck doch mal den Jakobus an, wie er im Gefängnis sitzt. Und wie er unter Druck gesetzt wird, etwas abzuschwören. Wie er, wie viele Geschwister in der Geschichte ihn gesagt wurde, hier, wenn du dich zum Islam bekennst, dann wirst du freigelassen. Ist alles kein Problem, du brauchst nur diese paar Sätze zu sprechen, dann ist alles vorbei. Paul Schneider im KZ brauchte nur eigentlich eine bestimmte Sache, die ihm die Nazis da vorgegeben haben, einfach ein paar Sätze zu sagen. Es ging dann darum, dass er aus seiner Gemeinde aufgrund von verschiedensten Problemen wurde er von seiner Gemeinde getrennt. Er sollte seine Gemeinde verlassen. Und er fühlte sich von Gott berufen, dieser Gemeinde, der er als Pastor eingesetzt war, treu zu bleiben. Sich nicht da rausziehen zu lassen. Deswegen ist er wieder dorthin gefahren. Und dann haben sie ihn letztendlich verhaftet und er ist durch diese ganzen Mühlen gegangen, bis er im KZ Buchenwald gelandet ist. Und er ist der erste evangelische Pastor, der im KZ 1937 umgekommen ist. Nachdem er furchtbar gefoltert wurde im Bunker. Weil er dann im KZ auch der Fahne, der Hitler-Fahne, der Nazi-Fahne nicht huldigen wollte. Nicht bereit war, den Fahnen Eid zu schwören. Haben sie ihn in so einen extra Bunker, nannte sich das dann, gebracht. Wo sie ihn grausam gefoltert haben. Immer wieder fertig gemacht haben. Er war da in einer Zelle, ganz kahle Zelle. Und was er gemacht hat, ist aber, dass er sich an der Zellenfenster hochgezogen hat und wenn Appell war draußen, die ganzen Leute da auf dem Vorplatz waren, aufgestellt waren, hat er laut gepredigt. Das Wort Gottes hinausgeschrien. Der Prediger von Buchenwald, so ist er bekannt geworden. Wenn ihr ihn nicht kennt, müsst ihr mal lesen über ihn. Das ist wirklich unglaublich. Unglaubliche Geschichte. Und er hätte einfach unterschreiben können, okay, ich verzichte darauf, in meine Gemeinde zurückzugehen, ich lasse mich dann versetzen und alles klar. Und dann wäre er rausgekommen. Das ist eine Versuchung. Einfach den Auftrag Gottes beiseite zu schieben. Und er ist dem Auftrag Gottes treu geblieben, weil er gesagt hat, das ist meine Berufung. Ich will dieser Berufung treu bleiben. Ich kann diese Berufung nicht einfach beiseite schieben. Das ist mein Herr, der mich berufen hat. Und so ist er hier. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Ihm ging es nicht darum, einfach nur hier jetzt das Leben, die Haut zu retten. Um sein Leben und das Leben seiner Familie irgendwie da was draus zu machen. Er wusste, da gibt es eine größere Auferstehung. Durch den Glauben wusste er das. Der Glaube hat ihn dazu gebracht, dieses Leiden anzunehmen. Der Glaube hat ihn dazu gebracht, nicht nach Befreiung zu streben, sondern Befreiung loszulassen. Und darum geht es jetzt in dem Folgenden, in dem, wo es vorher darum ging, durch den Glauben Sieg zu erringen, geht es hier darum, durch den Glauben Niederlage zu erleiden, Kreuz, das Kreuz zu erleiden. Das ist das, worum es dann danach geht. Aber jetzt ist die Zeit um. Ich wollte das doch viel schneller machen. Dann machen wir das später, machen wir das nächstes Mal. Jesus, wir preisen dich und danken dir, dass wir einen starken Gott haben, durch den wir überwinden können. Herr, und du siehst, wie oft wir schwach sind, wie oft wir hinfallen, wie oft wir uns vom Widersacher ins Boxhorn jagen lassen, wie oft wir uns vom Widersacher einschüchtern lassen. Du siehst, wie oft wir einfach pennen und verpennen, dass wir geistlich kämpfen müssen, weil wir schwach im Glauben sind, weil wir nicht im Vertrauen leben, in der Gemeinschaft, in der vertrauensvollen Gemeinschaft mit dir. Jesus, bitte hilf uns dabei, dass wir geistlich kämpfen, dass wir im Glauben, im Vertrauen deine Waffen aufnehmen und damit kämpfen, dass wir im Glauben deine Worte ernst nehmen, dass es einen Kampf gibt und dass wir diesen Kampf kämpfen müssen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Stärke heraus, Jesus, im Vertrauen auf dich. Und danke, dass du uns so oft schon Sieg gegeben hast, dass du uns so oft Heil und neue Kraft gegeben hast, dass du uns so oft bewahrt hast, dass du uns so oft gerettet hast, Jesus. Und wir wollen das, wir wollen darin weiter wandeln, wir wollen im Vertrauen auf dich weitergehen, wir wollen im Vertrauen darauf, auf dich, dem Widersacher ins Angesicht widerstehen, dass er fliehen muss, dass er in unserer Gemeinschaft nichts zu suchen hat, dass er in unserem Leben nichts zu suchen hat. Dass dein Heil sich in uns ausbreiten, in unserer Gemeinschaft auch ausbreiten kann. Aber Jesus, wir danken dir dafür und wir danken dir aber auch für das großartige Zeugnis unserer Geschwister, die viele Leiden durch viele Leiden hindurchgegangen sind, im Vertrauen auf dich, und bitte dich, dass du uns darauf vorbereitest, auch in der nächsten Woche, dass wir einfach diese Botschaft auch an uns heranlassen, aber macht uns auch stark im Glauben zu widerstehen, Siege zu erringen, Jesus, im Vertrauen auf dich, dass wir dich loben und preisen und auch die Menschen um uns herum, die das sehen, wenn du deine Siege erringst in unserem Leben, durch unser Leben, Herr. Wir wollen dir alle Ehre geben und loben und preisen dich, Jesus. Amen.